ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Tamara Schwab ist zu Gast, eine junge Frau, Anfang 30, die voll im Leben steht. Guten Morgen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Was ist das Leben für dich?
Ich würde sagen, das Leben ist für mich Emotion. In jeglicher Hinsicht, ob positive oder negative Emotionen. Aber ich glaube, wenn wir Emotionen haben und spüren, dann spüren wir das Leben durch und durch.
Wir waren hier in SWR1 Leute schon vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, mit Tamara Schwab verabredet. Da hat es nicht geklappt, weil du ins Krankenhaus musstest. Jetzt muss man dazu erzählen, du lebst mit einem Spenderherz. Ist dann ein kleiner Krankenhausaufenthalt für mich, ein längerer schon für dich?
Ich würde eher sagen, ich komme schneller ins Krankenhaus.
Okay, für dich steht eher was bereit, okay.
Ja, genau. Also bei mir nimmt man die Dinge noch ein bisschen ernster, weil es einfach bei mir schneller dramatisch werden könnte, sozusagen. Und dadurch, ja, sagt man eher mal, okay, du bleibst jetzt mal im Krankenhaus und wir kontrollieren da alles und haben dich unter Kontrolle, wenn irgendwas sein sollte, als dass ich dann zu Hause auskuriere.
Aber da war alles in Ordnung, als du jetzt das letzte Mal da warst?
Ich habe einfach nur einen Infekt erwischt. Und hatte eine gute Entzündung anscheinend in mir drinnen. Keiner wusste so richtig, was es war. Und ich habe am Ende dann 5 Tage Antibiotikum intravenös gebraucht. Und dafür war ich einfach im Krankenhaus. Aber das war so, die auf Nummer sicher gehen, dass wir die Kurve bekommen. Ja.
Da hatten wir vollstes Verständnis für. Aber deine Krankengeschichte, die ist ja ehrlich gesagt, wenn man wirklich alles runterrattert, was du schon mitgemacht hast. Wir hatten es im Vorgespräch auf die Sendung, das könnte auch so ein Tag auf der kardiologischen Abteilung sein eines Krankenhauses. 2 Herzstillstände schon mit Mitte 20. Beschreib mal bitte so eine Situation. Wie fühlt sich das an oder hast du das verdrängt, weil du es eben nicht mehr fühlen möchtest?
Verdrängen habe ich es nicht, aber der Kopf verdrängt das ein Stück weit. Also den ersten Herzstillstand, da kann ich mich an nichts erinnern. Liegt aber auch daran, dass ich 45 Minuten lang reanimiert wurde damals und dass ich dann auch noch einen Tag im Koma lag, bevor ich wieder zurückgeholt wurde. Und da hat sich natürlich alles ausgebrannt. Also da weiß ich nichts mehr von diesem ganzen Erlebnis. Dafür weiß ich von dem zweiten Herzstillstand umso mehr und im Prinzip eigentlich jedes Detail. Also ich habe nach dem ersten Herzstillstand einen implantierten Defibrillator bekommen und beim zweiten Herzstillstand war ich im Urlaub in Ibiza und habe im Frühstücksraum gemerkt, ich kriege gerade wieder Herzrhythmusstörungen. Bin dann aufgestanden, wollte nochmal zum Zimmer mich hinlegen und habe dann gemerkt, okay, jetzt geht's los. Und habe dann sofort den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften Schock bekommen vom Defibrillator bei vollem Bewusstsein.
Und das ist heftig.
Das ist heftig. Ja, das kann man sich vorstellen wie so ein Pferdetritt vor die Brust und zwar mit vollem Karacho. Also wenn mal jemand schon mal an so einen Stromzaun gefasst hat und gespürt hat, was so ein Elektroschock bedeutet, das ist so die softe Version, würde ich mal sagen. Und das Ganze in der Brust mit vollem Karacho, das macht was mit einem. Also ich hatte tatsächlich danach mit Panikattacken zu kämpfen, mit Flashbacks. Das war hart. Also es war einer der hartesten oder härtesten Teile in meiner ganzen Geschichte. Und und leider hat aber der Defibrillator nicht helfen können. Und dann bin ich ohnmächtig geworden und musste auch wieder reanimiert werden.
Du hast 3 Defibrillatoren dir einsetzen lassen müssen in deinem Leben, ist das richtig?
Innerhalb von 3 Jahren, ja. Gute Quote.
Eigentlich nicht. Aber wie oft hast du in deinem Leben schon mit dem Leben abgeschlossen?
Oh, ich habe in meinem Leben gar nicht abgeschlossen. Zu keinem Zeitpunkt. Weil für mich klar war.
Aber die Situation Ibiza, wenn du sagst, okay, jetzt geht's los, jetzt wird's heftig.
Ja, also ich hatte nach diesen 5 Schocks, muss ich ein bisschen korrigieren, das stimmt, nach den 5 Schocks dachte ich, der Defi schafft's nicht, beziehungsweise ich schaff's nicht, diese Herzrhythmusstörungen zu beenden. Und kurz bevor ich ohnmächtig geworden bin, habe ich mich tatsächlich so ein bisschen gedanklich verabschiedet, weil ich dachte, wir schaffen das nicht. Aber ich habe nie aufgegeben. Also ich bin danach wieder wach geworden und das war mehr als hart, weil ich diese Schocks im Kopf hatte, die Schmerzen in der Brust beziehungsweise im ganzen Körper, weil ja die Muskeln dann in dem Moment so anspannen und habe mich dann wieder zurückgekämpft. Aber was ganz entscheidend war in dieser ganzen Zeit, ich habe immer wieder überlebt. Ich habe immer wieder, also der erste Herzstillstand, der zweite Herzstillstand, das zu überleben, die Wahrscheinlichkeit lag bei roundabout 5%, so okay, wie ich es überlebt habe. Und diese Momente, die habe ich mir immer wieder zurückgeholt und immer wieder bewusst gemacht. Mensch, ich habe überlebt. Ich habe so eine geringe Wahrscheinlichkeit erwischt, dass ich jetzt noch hier bin. Ich habe wohl noch in irgendeiner Art und Weise eine Aufgabe und ich soll wohl noch leben. Und das, glaube ich, hat mir geholfen, immer wieder am Leben festzuhalten und nicht aufzugeben.
Mitte 20 stehen die allermeisten Menschen so, sage ich mal, voll im Saft des Lebens und genießen es auch. Das war bei dir jetzt nicht ganz so.
Nee.
Da ging eigentlich deine Horrorgeschichte, die ein großartiges Ende, wie ich hier erleben kann, genommen hat, dann eigentlich los, ne?
Ja, mein Leben hatte andere Pläne für mich in dieser Zeit, absolut.
Jetzt haben wir eben über das Körperliche eher gesprochen. Aber was ist im Kopf los, wenn Kammerflimmern einsetzt, wenn es Herzstillstände gibt, eher in den Phasen danach, das zu verarbeiten?
Ist eine Herausforderung. Alleine schon der Fakt, man ist plötzlich krank, dann hat man Herzstillstände, dann ist man schwerbehindert damit. Also ich hatte einen implantierten Defibrillator, damit war automatisch auch klar, ich bin schwerbehindert offiziell. Und davor war ich ja wahnsinnig sportlich. Ich war ehrgeizig, ich hatte große Ziele und plötzlich war ich eine schwerkranke Patientin. Und das hat was mit mir gemacht. Also ich hab vom Leben die Vollbremsung sozusagen bekommen. Und eigentlich wollte ich ja gerade erst richtig loslegen. Und dann das zu verarbeiten, was da passiert ist mit den Schocks, dass bei meinen Eltern die Polizei vor der Tür stand und sie informiert hat, dass ich mit einem Herzstillstand im Koma liege oder einen Herzstillstand hatte und jetzt anschließend im Koma liege und sie nicht wissen, wie ich wieder aufwache. Das macht viel mit einem und ich habe dann auch nach dem zweiten Herzstillstand gesagt, ich kann das so alleine nicht mehr. Ich habe mir dann psychologische Hilfe gesucht und habe versucht, es gemeinsam mit ihr zu bewältigen und diese Ängste, die in mir waren und steckten, zu verarbeiten, mir bewusst zu machen, was ich eigentlich noch habe, weil ich hatte immer das Gefühl, mir ist alles genommen worden. Mein Sport, meine Arbeit, mein Ehrgeiz, den ich ausleben kann. Reisen war dann auch nach dem Ibiza-Urlaub auch nicht mehr so richtig möglich für mich. Und da war es ganz, ganz wichtig, mir immer wieder bewusst zu machen, was habe ich denn noch? Also was gibt es denn noch in meinem Leben? Und es war ganz viel, aber man legt den Fokus meistens immer darauf, was man eben nicht mehr hat. Und ich glaube, diese Dinge zu bewältigen und Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, dafür ist es ganz entscheidend, sich immer wieder klar zu machen, was habe ich denn eigentlich noch? Und eigentlich ist es noch ganz viel.
Die Familie gehört zum Beispiel dazu, ja, die nicht ganz unwichtig ist für dich, weil sie halt auch, wie du hast gesagt, ich kann jetzt nicht hier mit einem Herzstillstand mich aus dem Leben verabschieden, ohne mich bei meinen Eltern verabschiedet zu haben. Also das gilt auch immer noch.
Das gilt immer noch. Das war für mich auch immer der größte Antreiber. Ich will nicht, dass meine Eltern an meinem Sterbebett stehen. Das will ich nicht. Es reicht schon, dass sie wegen mir einen wahnsinnigen Schock erleiden mussten, ne, weil die Polizei vor der Tür stand. Und ich möchte nicht, dass sie ihr restliches Leben leiden. Und deswegen, das war für mich ein wahnsinniger Antreiber, durchzuhalten und weiterzukämpfen, weiter nach Lösungen zu suchen, mich selber wieder so weit hinzubiegen, dass ich psychisch wieder stabil bin und weiterkämpfen kann.
Du hast mehrere Jahre auch eigentlich ja mit einer Fehldiagnose gelebt, ja, dass man sagte, aufgrund einer verschleppten Erkältung wäre es eine Herzmuskelentzündung, aber dann war es im Endeffekt, ist der eigentliche Grund ein Gendefekt für dich gewesen. Wie wichtig ist es für dich, diese Info zu haben?
Dass ich einen Gendefekt habe? Oh, das war eigentlich ganz entscheidend, weil die Ärzte zu mir immer gesagt haben, du musst wieder Sport anfangen. Sport ist wichtig fürs Herz. Und wenn jetzt die Entzündung verheilt ist, musst du ganz schnell wieder Sport machen. Das Problem war nur, dass dieser Gendefekt schlimmer wird, wenn man Sport macht. Und dadurch, dass ich 5 Jahre nicht wusste, dass ich einen Gendefekt habe, habe ich immer wieder weiter mit dem Sport versucht anzufangen, immer wieder Sport getrieben, was am Ende eigentlich meine Krankheit nur befeuert hat und im Prinzip diese ganze Situation noch extremer gemacht hat.
Du wirkst extrem positiv, extrem lebensfroh. Gibt es trotzdem auch Phasen, wo du durchhängst?
Also diese Phasen, die gab es auf jeden Fall vor allem in dieser Krankenphase. Und es gab auch diese Situation, wo ich gesagt habe, warum ich? Warum muss ich diesen ganzen Mist erleben? Oder ich kann nicht mehr. Also auch das, ich hatte kurz vor der Transplantation, hatte ich so einen Moment, als mir die Ärzte jegliche Hoffnung genommen haben, dass ich irgendwie nochmal ein normales Leben bekomme. Da war ich definitiv mal zeitweise kurz vorm Aufgeben. Und auch heute kommen es sicherlich immer mal wieder Situationen, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist. Bestes Beispiel war eben die Situation, wo ich dann ins Krankenhaus kam und ja, plötzlich viele Dinge absagen musste, weil ich halt jetzt mal ins Krankenhaus musste, wo ein normaler Mensch wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus gehen müsste. Das ist ärgerlich, aber auf der anderen Seite, ich habe so viel Lebenszeit geschenkt bekommen jetzt. Alles, was ich gerade lebe, ist ein Bonusleben. Und von daher, das sich immer wieder in den Kopf zu rufen, hilft mir, mich aus diesen Tiefen wieder rauszuziehen.
SWR1 Leute-Gast Tamara Schwab hat Dinge erlebt in ihrem kurzen Leben, die die allermeisten von uns nicht erlebt haben. Und ehrlich gesagt ist es auch ganz gut so. Du hast eben schon beschrieben, wenn der eingebaute Defibrillator anspringt und aktiviert wird, dass das wie ein Pferdetritt ist. Wie ist es denn, weil du lebst mittlerweile mit einem Spenderherz, die Information zu bekommen? Da ist jemand, da ist das Herz, was dir helfen kann.
Eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe die Nachricht damals um 12:30 in der Nacht bekommen und ich habe ja im Krankenhaus warten müssen damals. Und boah, in dem Moment kam plötzlich jede Emotion, die man sich vorstellen kann. Also es war von, boah, endlich kriege ich jetzt diese Chance, wieder leben zu können, wieder ein normales Leben zu führen. Bald ist es jetzt soweit, also in wenigen Stunden. Im nächsten Moment blanke Angst, so, okay, dir wird jetzt dein Herz rausgenommen gleich, also dein eigenes Herz. Trauer, weil du auch im nächsten Moment weißt, hey, aber da ist jetzt gerade ein anderer Mensch irgendwo und der ist hirntot, die Familie, die trauert um ihn oder um sie und ich bekomme jetzt das Herz von dieser Person. Und dann hatte ich damals auch noch ein schlechtes Gewissen, weil ich eine Zimmernachbarin hatte, die schon viel länger als ich gewartet hatte. Und jetzt ziehe ich irgendwie an ihr vorbei, obwohl sie schon viel länger auf das Herz wartet, auf das Passende.
Bei dir waren es 5 Wochen gerade mal.
Ja, 33 Tage, genau.
Lag wo dran, dass er so fix ging?
Das lag daran, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe ist, umso weniger lang muss man warten. Das ist so ungefähr diese Faustregel. Weil ich kann nur ein Herz mit derselben Blutgruppe bekommen oder mit der Blutgruppe 0, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Und umso häufiger die Blutgruppe ist, umso mehr Anwärter gibt es natürlich auch auf diese Herzen. Und bei einer seltenen Blutgruppe, da sterben natürlich seltener auch Menschen mit dieser Blutgruppe, aber wenn dann mal jemand stirbt, dann gibt es kaum Menschen, die auf diese Herzen warten, in Anführungsstrichen. Und von daher ging das damals bei mir wahnsinnig schnell.
Trotzdem schwingt da ja auch eine große, das hast du jetzt bei deinen verschiedenen Gefühlsschwankungen nicht beschrieben, eine große Unsicherheit doch auch mit, oder? Weil wer sagt dir denn, dass du das, dass dein Körper das Herz annimmt und dass danach wirklich alles besser wird?
Ja, das sagt mir keiner. Aber tatsächlich gab es bei mir keine Unsicherheit. Also ich hatte durch die ganzen Erfahrungen, die ich vorher schon hatte, hatte ich komischerweise so ein Urvertrauen, dass ich wusste, das wird gut gehen. Also ich habe zu keiner Zeit gezweifelt, dass es in irgendeiner Art und Weise schiefgehen wird. Ich meine, die OP selber überleben wohl meines Wissens nach 95% der Menschen. Also es ist relativ sicher. Und diese erste Zeit danach, das ist so die kritische, weil da die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Herz abgestoßen wird vom Körper. Aber auch da hatte ich so ein Vertrauen in die Klinik und in die Ärzte, dass sie da genau wissen, was sie tun, dass ich wirklich keine Unsicherheit damals gespürt habe.
Das ist jetzt 3 Jahre her?
Fast 3 Jahre, am 1.8.21 war es.
Und du und dein Herz, ihr seid noch so in der Kennenlernphase.
Ja, ich beschreibe das immer ganz gerne so, weil das ist jetzt ein fremdes Organ in mir und ich weiß ja nicht, wie es tickt. Also ich weiß ja nicht, was es schon erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es so schlägt, ob ich mich auf das Herz verlassen kann. Ich meine, die Ärzte haben gesagt, es ist ein gutes Herz, aber es ist ja doch nochmal was anderes, damit zu leben. Und von daher habe ich von Anfang an gesagt, ich muss mein Herz jetzt erstmal kennenlernen und erstmal lernen zu verstehen, wie es so tickt. Und das braucht Zeit. Also ich glaube, auch heute bin ich immer noch so ein bisschen in dieser Kennenlernphase.
Dein altes Herz kanntest du so gut, dass du jede Herzrhythmusstörung eigentlich schon vor dem EKG erkennen konntest. Ja. Bei dem neuen ist das jetzt anders. Was weißt du über den Spender oder die Spenderin?
Also grundsätzlich kriegt man ja eigentlich keinerlei Informationen in Deutschland. Die einzige Chance, die bleibt, ist, dass man einen anonymen Dankesbrief schreibt. Und dieser Dankesbrief wird dann weitergeleitet über die Klinik und die Deutsche Stiftung Organtransplantation an die Familie. Und genauso kann es auch andersrum laufen. Wichtig ist, es ist immer anonym. Also es wird auch kontrolliert, ob da wirklich keine persönlichen Informationen drinstehen. Und ich habe tatsächlich ein Dreivierteljahr nach der Transplantation einen Brief geschrieben, habe mich bedankt und habe auch tatsächlich eine Antwort bekommen damals. Und ich weiß, dass ich eben eine Spenderin habe, dass sie wohl sehr ähnlich tickte wie ich. Ich habe nicht sehr viele Informationen bekommen, aber ich habe zumindest ein bisschen was erfahren.
Und das hättest du gern mehr?
Oh ja, natürlich. Ich habe da ein Herz in mir drinnen, was eine Geschichte hat. Und ich würde so gern wissen, was mein Herz früher höher schlagen hat lassen, wo mein Herz schon war, was mein Herz gerne früher gemacht hat. Und ja, von daher hätte ich wahnsinnig gerne mehr Informationen.
Über das wichtige Thema Organspende möchte ich jetzt in SWR Leute mit Tamara Schwab reden. Wenn du auf dein Spenderherz gerade mal 5 Wochen warten musstest, dann könnte ich ja jetzt sagen, dann scheint es ja jetzt in Sachen Organspende hier bei uns nicht ganz so schlecht zu laufen. Ist allerdings nicht so.
Nee, definitiv nicht. Also ich bin da eine absolute Ausnahme. Im Durchschnitt wartet man 4 bis 6 Monate auf der hochdringlichen Liste. Also es gibt auch 2 verschiedene Listen. Hochdringlich, da komme ich nur drauf, wenn es spitz auf Knopf ist sozusagen. Und da muss ich auch im Krankenhaus warten. Da warte ich aber dann immer noch im Durchschnitt 4 bis 6 Monate. Kinder warten bis zu 3 Jahre. Und das 3 Jahre im Krankenhaus. Also das bedeutet was. Und da sind die dann zum Beispiel auch immer an so ein riesengroßes Gerät angeschlossen.
Also macht ja auch was mit Kindern, ne?
Also extrem, natürlich. Also da gibt es auch Entwicklungsstörungen und so weiter und so fort. Von daher, die Situation in Deutschland ist echt dramatisch, was das Thema angeht.
Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen, die belegen, wie mäßig wir da in Sachen Organspende unterwegs sind. 2022 wurden von 870 verstorbenen Menschen die Organe zur Transplantation entnommen. Von 870 Menschen. Und Anfang des vergangenen Jahres warteten bundesweit 8.500 Menschen auf ein Spenderorgan. Was machen diese Menschen, du hast es gerade schon so angerissen, in dieser Wartezeit? Das zermürbt einen ja auch.
Ja, das zermürbt. Also man muss sich das auch so vorstellen, also beim Herz ist es zumindest so, bei den anderen Organen ist es ein bisschen anders. Da ist man angeschlossen an ein EKG, an ein Blutdruckmessgerät rund um die Uhr und im Prinzip liegst du nur im Bett. Das Einzige, was du mal machen kannst, ist einmal am Tag auf dem Gang vor der Tür hoch und runter zu laufen. Das war's. Du darfst nicht vor die Tür, also du darfst nicht raus in den Garten oder mal schnell, was weiß ich, spazieren gehen. Das ist alles nicht erlaubt, sondern du bist, und so hat sich's für mich auch angefühlt, wie in einem Gefängnis und wartest jeden Tag auf den Tag X, wo du gar nicht weißt, wann der ist.
Und dann ist natürlich, wenn du die Information bekommst, das Ganze wie eine Befreiung.
Absolut, ja.
Andere Länder handhaben es ein bisschen anders in Sachen Organspende. Da gibt es dann die sogenannte Widerspruchslösung. Heißt, eigentlich sind automatisch alle Organspender, wenn sie nicht zu Lebzeiten einen solchen Eingriff oder sich gegen einen solchen Eingriff aussprechen. Würde dir das besser gefallen?
Es wäre auf jeden Fall ein Anfang. Und ich finde auch, es macht ja fast jedes andere europäische Land so. Und ich finde es schwierig, dass wir da gerade anders sind, zumal wir ja auch vom Ausland profitieren. Also wir sind ja im Eurotransplantverbund mit mehreren Ländern. Und alle anderen Länder in diesem Verbund haben die Widerspruchslösung. Wir sind die einzigen, die die Entscheidungslösung haben. Und dadurch importieren wir mehr Organe, als dass wir exportieren. Also von der Seite her würde ich das definitiv begrüßen. Man kann nicht 100% sagen, dass das wirklich die Organspendezahlen erhöhen würde. Da gibt es definitiv noch andere Punkte, die man anpacken müsste. Das Vorbildland ist immer Spanien. Spanien hat die höchsten Organspendezahlen, 4-mal so viele als Deutschland. Und die haben noch ganz andere Systeme. Also auch innerhalb des Krankenhauses läuft es ganz anders ab. Da gibt es feste Koordinationsteams zum Thema Organspende, die wirklich nur mit dem Thema Organspende beschäftigt sind. Dann gibt es auch, oder ist in Spanien, gibt es 2 Kriterien für Organspende. Das ist der irreversible Hirntod, so wie bei uns, aber on top auch der Herztod. Also wenn ich hier in Deutschland einen Herzinfarkt zum Beispiel habe, kann ich gar kein Organspender sein. Also natürlich, das Herz könnte ich dann nicht mehr spenden. Ich könnte aber ja die anderen Organe spenden. In Deutschland ist das aber verboten. Also da gilt wirklich nur, wenn ich einen irreversiblen Hirntod habe und ich im Krankenhaus diesen irreversiblen Hirntod habe, dann komme ich als Organspender in Betracht. Das trifft aber nur 1% aller sterbenden Menschen in Deutschland. Und es sind roundabout ungefähr 4000 Menschen pro Jahr.
Andere Länder handhaben es dann auch anders. In Singapur wird zum Beispiel anders gehandhabt, nämlich wie?
Ja, genau. In Singapur ist es so, dass wenn ich selber nicht bereit bin, Organe zu spenden, dann aber irgendwann mal in die Situation komme, dass ich ein Organ brauche, dann werde ich in dieser Warteliste ganz hinten angesetzt, weil ich ja vorher nicht bereit war, anderen Menschen meine Organe zu geben. Also es ist so eine Art Belohnungsbestrafungssystem, was da in Singapur gemacht wird.
Jetzt möchtest du das Thema Organspende, wie du sagst, in die Mitte der Gesellschaft tragen aktuell. Ja. Wirst du auch von Entscheiderinnen und Entscheidern, also Menschen aus der Politik, gehört?
Mittlerweile ja. Ich habe mich zum Beispiel kürzlich mit der bayerischen Gesundheitsministerin zusammengesetzt und über das Thema gesprochen, mit einem CSU-Politiker, der mittlerweile im Gesundheitsausschuss des Bundestages ist. Und mein Ziel ist es schon, tatsächlich da mitzumischen und klar meine Position zu verteidigen beziehungsweise über das Thema aufzuklären, weil natürlich auch die Menschen im Bundestag oder die Politiker im Bundestag wenig über dieses Thema Bescheid wissen, wenn sie nicht selber davon betroffen sind. Und umso wichtiger ist es, dass jemand darüber spricht, der es im wahrsten Sinne des Wortes erlebt hat.
Welche Lebenserwartungen haben dir eigentlich Medizinerinnen und Mediziner mit an die Hand gegeben oder machst du das selbst?
Also es gibt eine Statistik. Die Statistik besagt, dass ein Spenderherz ungefähr 10 Jahre lebt im Durchschnitt. Was theoretisch die durchschnittliche Lebenserwartung jetzt für mich bedeutet. Aber seit Tag 1 ist diese Zahl für mich komplett irrelevant. Und auch die Ärzte haben mir gesagt, häng dich nicht an dieser Zahl auf, weil da so viele Faktoren reinspielen. Also die Wahrscheinlichkeit, überhaupt transplantiert zu werden oder dass man in meinem Alter transplantiert wird, ist relativ gering. Die meisten sind deutlich älter. Dann gibt es Personen, die nehmen ihre Medikamente nicht regelmäßig oder sie haben vorher schon Vorerkrankungen, andere Organe. Das spielt ja alles mit rein, ob dieses Herz lange lebt oder nicht lebt. Und ich habe mir schnell als Vorbilder Personen genommen, die seit 30 oder sogar schon seit 40 Jahren ihr Spenderherz haben und denen geht's gut.
Wo bist du denen begegnet?
Über Social Media habe ich tatsächlich eine Person kennengelernt und das älteste transplantierte Herz ist in München auch transplantiert worden, weltweit tatsächlich. Und diese Person ist 84 Jahre mittlerweile alt und ihn habe ich beim Organspendelauf letztes Jahr kennengelernt in München. Und es war wahnsinnig faszinierend. Also ich war so ein richtiger, so es war so ein kleiner Groupie-Moment, weil ich das so toll fand und er ein wirkliches Vorbild für mich ist.
Hältst du es für falsch, dass man diese 10 Jahre mit ausgibt oder ist das was ist das, also ganz kühl und nüchtern gesagt, wie so ein Garantieanspruch oder was?
Weder noch, es ist schlicht und ergreifend Statistik. Ich glaube, man sollte das im Kopf haben, aber gleichzeitig auch wissen, dass es nur eine Statistik ist und dass ich gegen diese Statistik ganz viel machen kann. Und es ist eben in Form von, ich mache Vorsorgeuntersuchungen, ich nehme meine Medikamente regelmäßig, ich achte auf mich, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport und so weiter und so fort. Also ich glaube, und ich habe eine positive Einstellung. Ich glaube, dass ich damit ganz, ganz viel bewirken kann und gegen diese 10 Jahre sozusagen arbeiten kann.
Lässt du es auch richtig krachen im Leben?
auch, ja. Ich werde nie vergessen, am Anfang bin ich ja regelmäßig zu meiner Ärztin gegangen. Immer wieder hatte ich ja sehr, sehr knappe Zyklen sozusagen, wo ich ins Krankenhaus musste. Und ich bin jedes Mal mit einer neuen Frage gekommen. So, darf ich das machen? Darf ich das machen? Muss ich da oder da aufpassen? Und irgendwann meinte meine Ärztin, Frau Schwab, Sie haben dieses Herz bekommen, um zu leben. Nicht um jetzt daheim rumzusitzen und nichts mehr zu machen, weil sie sich nichts trauen. Leben Sie jetzt Ihr Leben. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Von daher, es gibt Tage oder Abende, wo ich auch ausgelassen feiere. Es gibt Momente, wo ich einfach Dinge mache, die für mich pures Leben bedeuten. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, die ich ganz normal lebe, wie ein stinknormaler Alltag, der für mich aber auch sehr besonders ist, weil ich weiß, dass es auch nichts Selbstverständliches ist.
Bist du mehr Genießerin geworden? Also deine Einstellung zum Leben hat sich komplett gedreht?
Ja. Also Genießerin, ja, würde ich zu 100% unterschreiben. Wenn ich in Situationen stecke, die für mich richtiges Leben bedeuten, dann gibt es für mich in dem Moment nichts anderes. Da gibt es gerade kein Handy, da gibt es kein, ich habe jetzt gleich wieder einen Termin, sondern ich bin in diesem Moment, in diesem Jetzt gefangen und genieße das Durch und durch. Und das, glaube ich, hat sich schon verändert. Früher war ich immer in Gedanken schon 3 Schritte weiter und heute bin ich mehr im Hier und Jetzt.
Schiebst du Sachen auf?
Kaum mehr. Weil ich weiß ja nicht, wie lange es geht, wie lange ich die Chance habe, etwas zu tun. Und von daher, ja, aufschieben ist ganz schwierig mittlerweile. Ich muss immer alles jetzt machen.
Hast du dir eine Bucketlist gemacht, eine Liste, was du noch erleben möchtest? Was steht da ganz oben drauf? Du nickst schon?
Ja, ich habe diese Liste im Krankenhaus in der Wartezeit gemacht, weil ich habe was gebraucht, worauf ich mich freuen kann in der Wartezeit. Und da war unter anderem zum Beispiel drauf gestanden, dass ich einmal nach Südafrika fliegen möchte und auch in dieses Krankenhaus einmal rein möchte, wo die erste Herztransplantation auf der ganzen Welt gemacht wurde. Ja, das ist noch auf der Bucketlist. Das habe ich auch noch nicht geschafft, mir zu erfüllen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Wollte ich gerade sagen, aber welche Punkte sind schon abgestrichen?
Ich überlege gerade. Wieder Skifahren. Das stand auf der Liste. Ich habe 8 Jahre lang konnte ich keine Ski mehr fahren. Und das habe ich vorletztes Jahr, habe ich mir das wieder erfüllt zum Beispiel.
Wenn du andere Menschen siehst, die durchs Leben rasen und vielleicht eher selten zufrieden sind, was denkst du dann oder was sagst du denen vielleicht, wenn das Menschen aus deinem direkten Umfeld sind?
Das Schöne ist, ich muss teilweise gar nicht mehr so viel sagen, weil wenn Menschen in meinem Umfeld mich nur sehen, erdet sie das schnell wieder, weil sie sich zurückerinnern, was ich erlebt habe. Und das, glaube ich, für viele ein Reminder ist. Und ansonsten versuche ich den Menschen immer wieder bewusst zu machen, wie kostbar dieses Leben ist und wie kostbar die Dinge sind, die sie jetzt gerade erleben. Wie kostbar dieser Moment ist, den man gerade eben jetzt hat und nicht der Moment, der in, weiß ich nicht, in der Woche oder morgen ist oder ähnliches. Das ist mir immer wieder ganz wichtig zu erwähnen, um die Menschen wieder ins Hier und Jetzt reinzuholen.
Eine Fortsetzung ihres Lebens hat SWR1-Leute-Gast Tamara Schwab glücklicherweise bekommen mit einem neuen Herzen. Hast du damit auch, ja, du hast es eben schon so gesagt, du bist mehr Genießerin, aber hast du eine Typveränderung regelrecht durchgemacht?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich war vorher schon jemand, der sehr ehrgeizig war, sich für wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig interessiert hat, viel Sport gemacht hat, gerne gereist ist, viel vom Leben mitgenommen hat. Und ich glaube, dass das heute immer noch so ist. Vielleicht sich einfach nur ein bisschen verschoben hat, die Prioritäten. Also der Ehrgeiz, beruflich erfolgreich zu sein, ist, glaube ich, ein Stückchen weggegangen und dafür ist der Fokus mehr auf dem richtigen Leben genießen, also Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Freunden, an schönen Orten und so weiter. Also Typänderung würde ich nicht sagen, sondern Prioritäten.
Den Beruf können wir kurz ansprechen, bevor wir gleich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt auch drauf gehen, was du tatsächlich heute so machst. Aber wir waren ja eigentlich mal, oder wir wären eigentlich Kollegen. Du warst mal Radiomoderatorin und Eventmoderatorin, also hast Veranstaltungen moderiert, ja. Ganz vorher. Was machst du denn dann jetzt? Also wovon lebst du?
Also heute bin ich noch 3 Tage pro Woche in der Unternehmenskommunikation in der Bank und die restliche Zeit bin ich selbstständig als Resilienztrainerin, als Autorin, ich habe ja 2 Bücher geschrieben und als Vortragsrednerin.
Und da gucken wir gleich nochmal drauf. Diese Positivität, also diese extrem positive Haltung, die hattest du also immer schon?
Ich glaube, ich war schon immer so eine kleine Strahlemaus und war schon immer relativ positiv eingestellt. Ich glaube auch, dass mir das ein Stück weit geholfen hat, über diese schwere Zeit hinwegzukommen. Und ich glaube, jetzt ist aber dieses Thema Positivität noch ein bisschen stärker geworden.
Und noch wichtiger, glaube ich. Der Sportdrang, den du angesprochen hast, vor deinen Herzrhythmusstörungen, war der intensiv? Danach genauso jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, oder musst du dich da ein bisschen einschränken?
Nee, also einschränken muss ich mich nicht, im Gegenteil. Mir haben damals die Ärzte auch ratzfatz gesagt, du musst jetzt ganz schnell wieder Sport machen.
Machst du mehr als vorher?
Mehr mache ich nicht, nee. Ich habe 12 Jahre Leichtathletik gemacht, war dann viel so im Fitnessstudio und solche Sachen. Ich mache jetzt mehr Sport, der mir wirklich Spaß macht. Und vorher war das eher so dieses Leistungsding. Davon bin ich aber komplett weg. Also ich möchte nicht auch im Sport Leistung zeigen, sondern es soll für mich Spaß sein. Und deswegen mache ich heute einfach Sportarten, die mir Spaß machen. Zum Beispiel habe ich jetzt Fitnessboxen für mich entdeckt. Power mich da aus. Und es macht mir total Spaß.
Gibt es eine Konstante im Leben, ich meine jetzt nicht Familie, die ist immer da, das ist mir schon klar, die dich in all deinen wilden Tiefen begleitet hat und in den Höhen genauso da ist, auf die du dich verlassen kannst? Ob es eine Eigenschaft ist, irgendwas in deinem Leben, was dir Halt gibt?
Also es sind auf jeden Fall Ziele und Wünsche, die ich noch erleben oder erreichen möchte, die mich immer irgendwie durch diese ganzen Zeiten getragen haben. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit meine Sturheit. Ja. Also diese Sturheit, nee, ich will noch leben und nee, ich will das noch erreichen. Und lieber Tod, vergiss es, du kriegst mich jetzt nicht. Ich bin jetzt noch beim Leben und da bleibe ich jetzt erstmal. Also ich glaube schon ein Stück weit, ja, dieses stur weiter diesen Weg gehen hat mir auch ein Stück weit geholfen.
Dein aktuelles Buch heißt Dein Herz, mein Herz und erzählt deine Geschichte und den Umgang damit. Und ganz vorne findet sich, wem du es widmest. Ich lese es kurz mal vor. Für meinen Heldenmenschen, der mir mit seinem Herz ein zweites Leben schenkte. Jetzt wissen wir, dass es eine Heldin ist. Ja. Auch immer noch unbekannterweise, welchen Stellenwert hat diese Person?
Einen riesengroßen. Also für mich, und ich sage das ganz bewusst, Heldenmensch beziehungsweise Heldin, weil dieser Mensch mir sein Herz geschenkt hat oder sie hat mir ihr Herz geschenkt, ohne dass sie mich kannte. Sie war bereit, ja, von dieser Welt zu gehen, aber gleichzeitig noch ein Geschenk dazulassen. Und das ist so eine unfassbar tolle Tat, dass sie für mich wirklich meine Heldin ist. Und egal, was ich erlebe, sie ist immer an meiner Seite. Wir erleben das alles gemeinsam. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich diese Verantwortung trage, wenn ich lebe oder wenn ich jetzt dieses Leben führe, dass es intensiv genutzt wird und dass ich das jetzt für mich lebe, aber auch für sie lebe, stellvertretend für sie lebe, weil sie eben nicht mehr da sein kann.
Ihre eigene Geschichte ist jetzt die Grundlage für Bücher, für Vorträge. SWR1 Leute geht weiter mit Tamara Schwab. An so einem Buch, aktuell hier, ich habe es hier auf dem Tisch liegen, Dein Herz, mein Herz. Wie lange sitzt du da dran, um es fertigzustellen?
Also ich habe das über, ich glaube, 1,5 Jahre geschrieben und immer mal wieder sozusagen. Also wenn ich das zusammenzähle, würde ich vielleicht sagen so ein halbes Jahr.
Aber du wirst auch als Rednerin gebucht, als, was ist das denn, auch als Motivatorin, als Resilienzfachfrau, sage ich mal. Was machst du da genau?
Ich versuche Menschen zu vermitteln oder zu zeigen, wie man sich psychisch widerstandsfähig machen kann und wie man in herausfordernden Situationen mental gesund bleibt. Ich glaube, aufgrund meiner Geschichte habe ich das beste Bootcamp für Resilienz bekommen vom Leben und habe daraus, glaube ich, auch sehr viel mitgenommen. Jetzt bin ich auch studierte Wirtschaftspsychologin, also ich habe auch den Background sozusagen und habe mir gedacht, Mensch, ich möchte aus dieser ganzen schlimmen Zeit irgendwas Positives basteln und möchte den Menschen die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben, also anderen Menschen weitergeben, um noch was noch Schöneres draus zu machen. Und daraufhin habe ich eben diesen Weg gewählt, dass ich jetzt Vorträge und Workshops halte.
Aber diese Kunst, das weiterzugeben, die hat ja dann halt auch nicht jeder und jede. Wie gehst du das an? Also ich würde jetzt von mir selber behaupten, aber das macht wahrscheinlich auch jeder Zweite, dass ich vom Kopf her recht stabil bin. Wie werde ich noch widerstandsfähiger dank deiner Hilfe?
Ich habe mich damals sehr damit auseinandergesetzt, was mir eigentlich geholfen hat. Also wie ich es geschafft habe, über diese ganzen Zeiten hinüberzukommen. Und ich kannte diese blanke Theorie, also wie man resilient wird. Da gibt es so 7 Persönlichkeitseigenschaften nach der Wissenschaft, die uns psychisch widerstandsfähiger machen. Und dann habe ich mir die angesehen und reflektiert. So waren es wirklich diese Punkte, die mich widerstandsfähig gemacht haben. Und dann habe ich festgestellt, ja, es waren viele davon, aber es waren auch noch ganz viele andere Themen, die mich widerstandsfähig gemacht haben. Und so habe ich mein eigenes Resilienzkonzept sozusagen erstellt, mit dem ich jetzt heute rausgehe und Menschen versuche, widerstandsfähiger zu machen. Und ein Punkt ist zum Beispiel Selbstkenntnis und Selbstbewusstsein. Also nicht das klassische Selbstbewusstsein, wie man es kennt, sondern sich Selbstbewusstsein. Also wer bin ich? Was tut mir gut in meinem Leben? Was tut mir nicht gut? Wie kann ich mich, wie kann ich mir wieder Energie zuführen? Und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich immer wieder bringe als Beispiel, sich selber bewusst zu sein, wo steht mein innerer Akku? Also wie beim Handy-Akku gibt's vielleicht eine rote Zone, eine grüne Zone und eine gelbe Zone. Eine rote Zone, eine gelbe Zone, eine grüne Zone, ja. So rum. Ich sollte mich immer wieder fragen, in welcher Zone befindet sich mein persönlicher Akku. Und ich sollte auch immer darauf achtgeben, dass der in der grünen und maximal in der gelben Zone ist, aber nie in der roten. Weil wenn Herausforderungen kommen, kommen sie meistens ungeplant, ohne dass ich mich darauf vorbereiten kann. Und wenn ich dann schon in dieser roten Zone bin, dann habe ich nicht mehr viel Puffer, nicht mehr viel Energie, um diese Situation zu bewältigen. Und das ist einer von vielen Persönlichkeitseigenschaften oder von vielen Dingen, die ich lernen kann und die ich mir aneignen kann, um mich dann nachhaltig psychisch widerstandsfähiger zu machen.
So, jetzt hältst du Vorträge, hast mittlerweile 2 Bücher rund um deine Herztransplantation geschrieben. Musst du dir da nicht auch den Vorwurf gefallen lassen, dass du dein Schicksal vermarktest?
Ich finde es immer schön, muss ich tatsächlich. Ab und an kam das schon mal.
Was hältst du denen entgegen, denjenigen?
Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, mit Büchern verdient man kein Geld, dann wird man nicht reich. Und der Grundsatz, weswegen ich all das tue, ist eigentlich Punkt 1. Ich möchte das Thema Organspende in die Öffentlichkeit bringen. Und ich möchte Leben retten, das kann man mir vorwerfen, dass ich da egoistisch bin und Leben retten möchte. Also was Gutes tun möchte. Ich möchte Fußstapfen in dieser Welt hinterlassen. Und zum anderen möchte ich aus meiner Geschichte, die wirklich traumatisch war und schlimm war, irgendwas Positives basteln. Und das ist einfach in der Form, dass ich anderen Menschen was mitgebe, dass ich meine Erfahrungen anderen Menschen weitergebe und was Sinnvolles aus der ganzen Sache mache. Weil das, was ich erlebt habe, war an sich nichts Sinnvolles. Es war einfach nur schlimm und traumatisch. Aber wenn ich daraus etwas Schönes basteln kann, warum denn nicht? Und warum denn nicht meine Erfahrungen weitergeben?
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Und das Thema Organspende taucht da recht häufig auf. Und da finde ich, da hast du einen recht knackigen Satz, der deutlich macht, wie wichtig das ist und in welchem Wahrscheinlichkeitsverhältnis das zueinander steht. Ja. Hau mal raus, bitte.
Die Wahrscheinlichkeit ist doppelt so hoch, dass ich mal ein Organ brauche, als dass ich jemals eine spende. Das ist vielen Menschen nicht bewusst, aber dass man mal ein Organ braucht, ist weitaus näher, als dass man jemals zum Spender wird.
Und während die Musik lief, hast du mir auch noch mal eine Statistik mit an die Hand gegeben. Wir hatten von Wartelisten gesprochen. Ja. Wie sieht das da aus?
In Deutschland sehr dramatisch. Es sterben jeden Tag roundabout 2 Menschen auf der Warteliste, während sie auf ein Organ warten, weil die Organe nicht rechtzeitig da sind.
Und zum Thema hat sich Helmut Riedel aus Schorndorf gemeldet. Ich glaube, schreibt er, der Grund in Deutschland, warum so wenige Organe spenden wollen, ist immer wieder ein Argument, das man hört, bei einem Ernstfall zu schnell aufgegeben zu werden, um seine Organe verwerten zu können. Da wäre dringend eine fundierte Aufklärung erforderlich. Da kannst du vielleicht helfen.
Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Deswegen nehme ich dieses Beispiel sehr, sehr gerne ran. Das ist, glaube ich, auch der häufigste Mythos über Organspende. Und es ist tatsächlich so, dass man erst recht nicht aufgegeben wird. Also erstens, wenn man an einer Unfallstelle ist, haben die Rettungskräfte weitaus Besseres zu tun, als erstmal den Organspendeausweis zu suchen. Zum anderen muss eine Person noch lebend ins Krankenhaus kommen, um überhaupt Organe spenden zu können. Also wenn ich an einer Unfallstelle versterbe, bin ich automatisch aus diesem Organspendeprozess raus. Ich muss noch lebend ins Krankenhaus kommen und da muss ich dort der irreversible Hirntod einstellen. Erst wenn das passiert und dann dieser Hirntod über mehrere Tage im Krankenhaus auf der Intensivstation diagnostiziert wird, kann ich überhaupt zum Organspender werden. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel kein Organspender bin, ich komme ins Krankenhaus, ich bin hirntot, also oder man stellt fest, da ist wohl ein Hirntod da, dann wird vielleicht auch schon schneller sogar die Frage gestellt, sollen wir die Maschinen abstellen? Und beim Organspendeprozess, da müssen so viele Untersuchungen gemacht werden, dass das wirklich mehrere Tage dauert.
Und mit den Mythen rund um Organspende räumst du auch auf in deinem Buch Dein Herz, mein Herz. Zu dem Thema hat sich auch gemeldet Wolfgang Wagner aus Calw. Er schreibt, liebe Tamara, ja, ich verstehe deine Beweggründe für eine Organspende. Nur es gibt auch Argumente wie Missbrauch. Dann setzt er ein ziemlich extremes Beispiel an. Sagen wir mal, wenn Putin ein Organ bräuchte, ob dann nicht vielleicht nachgeholfen werden werden würde. Das könnte für den Spender nicht unbedingt förderlich sein.
Ja.
Wir müssen nicht auf Putin eingehen, aber auf möglichen Missbrauch oder diese Sorge des Missbrauchs.
Also Putin ist für uns eh kein Thema, wenn wir hier in Deutschland leben. In Deutschland brauchen wir uns über das Thema Missbrauch auch überhaupt keine Gedanken machen, weil dieser ganze Prozess sowas von reguliert ist, so viele Sicherheitsmechanismen mittlerweile aufgebaut sind oder eingebaut sind, dass Missbrauch schier unmöglich ist. Also bestes Beispiel, es müssen zwei unterschiedliche Ärzte müssen den irreversiblen Hirntod diagnostizieren. Diese Ärzte dürfen sich nicht gegenseitig unterstellt sein, zum Beispiel. Und diese Ärzte dürfen auch bei dem ganzen Organ, bei der Organentnahme nicht beteiligt sein. Dann läuft auch diese Auswahl der Organe läuft über Leiden in der Niederlande, also über Eurotransplant, wo ja alle Informationen aus den ganzen 7 Ländern, die da involviert sind, zusammengefügt werden. Also auch in Deutschland wird da gar keine Entscheidung getroffen und, und. Also da gibt es so viele Mechanismen und so viele Sicherheitsmechanismen, dass man bei in Deutschland sich überhaupt keine Gedanken machen muss.
Tamara, ich habe noch ganz viel Lob, Bewunderung, Respekt für dich und deinen Einsatz. Lese ich dir kurz gebündelt vor. Detlef Große aus Feigen in Enz geschrieben, liebe Tamara Schwab, ich bin äußerst beeindruckt von ihrem starken Auftreten und der Erkenntnis vom Wert des Lebens, den sie bereits in jungen Jahren erkannt haben. Ingo Müller aus Ettlingen schreibt, ich hatte vor 20 Jahren mit 45 meinen ersten mittlerweile 3 Herzinfarkten und er schreibt ein Lebensmotto, was er von Jack London übernommen hat. Die wahre Aufgabe eines Menschen ist es, zu leben, nicht zu existieren. Dem können wir uns so anschließen, denke ich mal. Tolle Sendung bescheinigt uns Peter Hirt heute, ganz besonders wegen Frau Schwab. Sie schafft es, Lebensfreude übers Radio zu vermitteln. Und ich bin so beeindruckt von Ihrem heutigen Studiogast. Tamara Schwab kommt von Elisabeth Hornung aus Bad Cannstatt. Ich selber habe einen Organspendeausweis und seit heute weiß ich auch, warum.
Schön.
Also, das nimm bitte mit. Vielen Dank für dein Kommen.
Danke, dass ich da sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.